Port Arthur im Südosten Tasmaniens. Der kleine beschauliche Ort an der rauen Tasmansee liegt rund 80 Autominuten von Hobart entfernt, der Hauptstadt des australischen Bundesstaates. Während dort moderne Hochhäuser in den blauen Himmel ragen, sind in Port Arthur mit seinen etwa 250 Einwohnern vor allem Holzhäuser und alte viktorianische Gebäude zu finden. Einst galt der Ort als die Hölle auf Erden.
Von 1830 bis 1877 befand sich hier das größte Gefängnis des britischen Empire außerhalb des Mutterlandes. Gleichzeitig galt Port Arthur als die sicherste Strafanstalt Australiens und war ausschließlich männlichen Gefangenen vorbehalten. Frauen, die als Straftäterinnen nach Australien deportiert wurden, kamen in der Regel in spezielle Frauengefängnisse oder Arbeitshäuser.
Heute ist das Gelände ein Freilichtmuseum und gehört seit 2010 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Von einem Hügel aus überblickt man die gesamte riesige Anlage. Ein Ensemble aus restaurierten historischen Gebäuden und Ruinen.
Hier sieht man die Zellen. Das Gebäude ist aus Ziegelsteinen. Die Zellen sind aus Sandstein gefertigt. Eine Zelle war 1,30 Meter breit und 2,10 Meter lang. Die Gefangenen schliefen in Hängematten. Tagsüber musste die Matratze oder Hängematte zusammengerollt und ordentlich verstaut werden. Dafür gab es ein Regal, in dem auch Napf, Löffel und Becher ihren Platz fanden. Mehr Besitz gab es nicht.
Lise Latrobe arbeitet als Museumsführerin. Die Historikerin erklärt, wie der Tagesablauf für die Strafgefangenen in Port Arthur strukturiert war.
Die Nacht verbrachten sie in ihren engen Zellen ohne Fenster, in denen man sich kaum umdrehen konnte. Der Tag begann früh, oft schon bei Sonnenaufgang. Nach einer einfachen Mahlzeit wurden die Häftlinge in verschiedene Arbeitsgruppen eingeteilt und mussten 12 Stunden lang körperlich anstrengende Tätigkeiten verrichten. Immer unter Aufsicht von Aufsehern, die auf Disziplin und Gehorsam achteten.
Gemeinsam schreiten wir durch die weitläufige Gefängnisanlage, die sich über ein hügeliges Gelände erstreckt und U-förmig von einer Meeresbucht begrenzt wird. Große Zypressen stehen Wache vor den Ruinen, Schwarzdrosseln suchen nach Futter.
Die britischen Kolonialherren hatten sie aus ihrer Heimat mitgebracht, genau wie die Pflanzen für den Rosengarten des Kommandanten. Doch der Ort war alles andere als idyllisch. Mit Grauen dachten die Verurteilten an diesen Ort, der über 17.000 Kilometer von England entfernt lag und eine Reise ohne Rückfahrkarte bedeutete.
Insgesamt wurden 163.000 Sträflinge nach Australien deportiert, davon allein 73.000 nach Tasmanien, das damals Van Diemen's Land hieß. Nach Port Arthur kamen die Sträflinge mit der höchsten Sicherheitsstufe, denn Port Arthur war ein Hochsicherheitsgefängnis.
Es gab 7 verschiedene Kategorien von Sträflingen. Je höher die Klassifizierung, desto schlimmer die Straftat. Diese Hierarchisierung spiegelte sich auch im Gebäude wider. Die einfachen Convicts waren im Erdgeschoss untergebracht. Ihre Kleidung war blau oder grau. Je mehr man auf dem Kerbholz hatte, desto weiter wurde man nach oben verlegt. Für einen Sträfling der Stufe 7 galten höchste Sicherheitsvorkehrungen. Name und Individualität wurden ausgelöscht. In ihrer Häftlingskleidung ähnelten die Sträflinge Harlekinen. Ein Hosenbein blau, das andere grau. Umgekehrt, ein Ärmel blau, der andere grau. Die verdrehte Farbgebung sollte an die moralische Verkommenheit des Trägers erinnern und signalisierte, Achtung, Schwerverbrecher, so die Historikerin Latrobe.
Das Gefängnis war ursprünglich ein Getreidespeicher oder eine Getreidemühle. Dann wurde Port Arthur zu einem Hochsicherheitsgefängnis. Es gab eine Krankenstation, eine katholische Kapelle und sogar eine Bibliothek mit 13.000 Bänden. Die Idee war, aus den Sträflingen bessere Menschen zu machen. Die privilegierten Gefangenen hatten ihren eigenen Schlafsaal und brauchten keine Fußeisen zu tragen. Im Gegensatz zu den schweren Jungs. Sträflinge der Kategorie 7 mussten 18 Kilogramm schwere Fußeisen tragen.
Ein 4-stöckiger Zellenblock ist das Zentrum von Port Arthur. Ein gelbliches, langgestrecktes Gebäude. Wo einst 484 Gefangene lebten, stehen heute nur noch die renovierten Außenmauern, die wie ein steinernes Skelett an die Doing Time erinnern, die Zeit, die die Häftlinge im Gefängnis einsaßen.
Die meisten Strafgefangenen waren junge Arbeiter zwischen 19 und 25 Jahren. Sie wurden für den Aufbau des Landes gebraucht. Der jüngste Häftling war 9,5 Jahre alt. Auch deshalb gehört das Gefängnis zum UNESCO-Welterbe. Port Arthur hatte eines der ersten Jugendgefängnisse des britischen Empire.
Wirtschaftlich stand Port Arthur für einen einfachen Tauschhandel. Manpower gegen Holz.
England, Anfang des 19. Jahrhunderts. Die industrielle Revolution forderte ihren Tribut. Die soziale Verelendung breiter Bevölkerungsschichten führte zu mehr Kriminalität. Schon für ein gestohlenes Brot konnte man nach Tasmanien verbannt werden. Die britischen Wälder waren so stark abgeholzt, dass sie kaum noch als Brennstoff für die Dampfmaschinen dienen konnten. Doch woher Holz nehmen, wenn es im eigenen Land keins mehr gab? Wie verlockend war der Gedanke, die üppigen Wälder Tasmaniens abzuholzen, um den Bedarf Englands zu decken? Die Gefangenen wurden gezwungen, in den Wäldern um Port Arthur zu arbeiten. Sie fällten Bäume, schnitten die Stämme und transportierten sie zu den verschiedenen Werkstätten oder Bauprojekten. Es war harte und gefährliche Arbeit, die oft zu körperlicher Erschöpfung und Verletzungen führte.
Port Arthur war ebenso bekannt wie berüchtigt für seine sogenannten Tausendfüßler-Kolonnen.
Gefangene, die durch schwere Fußeisen miteinander verbunden waren, mussten einen gefällten Baum auf den Schultern tragen. Stolperte ein Mann, stürzte die ganze Gruppe um. Und so mancher wurde durch das Gewicht der Stämme schwer verletzt.
Nicht nur straffällig gewordene junge Männer wurden als billige Arbeitskräfte in die ferne Kolonie verbannt, auch politisch Andersdenkende ließ die britische Krone nach Tasmanien deportieren, vor allem aus Irland. Außerdem stellten die Sträflinge Ziegel her, Möbel, Kleidung und aus dem tasmanischen Holz sogar Schiffe für die britische Marine.
Im 19. Jahrhundert, als das koloniale Australien Sträflinge für den Aufbau brauchte, wollte man nur Männer. Sie sollten jung und stark sein und sich nach ihrer Haft hier niederlassen. Man wollte sie zu guten, produktiven Bürgern erziehen. Aber irgendwann war es genug und die Leute sagten, sie wollten keine Sträflinge mehr für den Aufbau. Gut, sagten die Engländer, noch ein paar Jahre und dann ist Schluss. Aber in der Zwischenzeit schickten sie uns die schlimmsten Kriminellen, die sie finden konnten. Mörder, Gewalttäter, Vergewaltiger und so weiter. Das war die Gelegenheit für die Briten, die schlimmsten Typen noch schnell loszuwerden.
Sagt Museumsdirektor Luke Donegan. Der Historiker zeigt auf den Ort, wo einst der Peitschenblock stand. Hier wurden Verstöße gegen die Lagerordnung geahndet.
Mit nacktem Oberkörper an Händen und Füßen gefesselt, wurden die Häftlinge mit einer mehrsträngigen Peitsche, der neunschwänzigen Katze, geschlagen. Offene Wunden waren die Folge, die mit Salz desinfiziert wurden. Wurde ein Häftling ohnmächtig oder waren die Wunden zu tief, brach der anwesende Arzt die Bestrafung ab. Der Rest der Strafe wurde vollstreckt, sobald der Sträfling wieder gesund war.
Doch mit der Aufklärung kamen neue Ideen, auch nach Port Arthur.
Man hörte auf, die Gewehre auf die Sträflinge zu richten und sie auszupeitschen. Stattdessen wurde die Einzel- oder Isolationshaft eingeführt. Man sperrte die Häftlinge in eine kleine Einzelzelle. Nur eine Stunde am Tag durften sie raus, um sich zu bewegen. Vor allem aber durfte nicht gesprochen werden, also totale Isolation und absolutes Schweigen. Die Häftlinge mussten in ihren Zellen arbeiten, ruhige Arbeiten wie Buchbinden, Besenbinden und Korbflechten.
Beim Gang durch das Gefängnis mit dabei das berühmte Buch Überwachen und Strafen aus dem Jahr 1975. Für den französischen Schriftsteller, Philosophen und Diskurstheoretiker Michel Foucault war Port Arthur ein Monument für die Geburt des Gefängnisses, das die Entwicklung der Strafsysteme markiert. Den Übergang von der körperlichen zur psychologischen Disziplinierung.
Bis ins 18. Jahrhundert, dem Zeitalter des Absolutismus, wurden die Körper der Delinquenten grausam zugerichtet und bis zum langsamen Tod hin gefoltert. Diese Praxis stieß vor allem bei Justizbeamten, Kirchenvertretern und Aufklärern auf Kritik, die befürchteten, dass das Volk, angestachelt durch den blutigen Strafvollzug, seinerseits auf den Geschmack von Blut kommen und revoltieren könnte. Es entstand eine Reformbewegung, geprägt von den Idealen der Aufklärung, so Foucault.
Also für Foucault ist das eine Veränderung der Techniken der Machtausübung.
Jochen Bung, Professor für Rechtsphilosophie und Strafrecht an der Universität Hamburg.
Es ist völlig klar, dass eine solche Praxis der Übelszufügung, des Marterns, im Grunde genommen eine unvernünftige ist. Eine, die nichts beiträgt, die noch nicht mal sich als besonders effektiv erweist, was die Beruhigung der Allgemeinheit anbetrifft. Und nun kann man auf den Gedanken kommen und sagen, lass uns doch die Körper der Häftlinge nicht einfach zum Gegenstand unserer am Ende vielleicht doch irgendwie sadistischen Motive machen, sondern lass uns diese Körper nutzbar machen. Lass uns diese Körper einsetzen als Arbeitsmaschinen in Steinbrüchen. Dadurch, dass man sie einem strikten zeitlichen Reglement unterwirft, dass man sie einem strikten Arbeitsprogramm unterwirft, dass das eben auch noch den wichtigen Effekt hat der sozialen Reintegration.
1848 wurde in Port Arthur die Isolationshaft eingeführt.
Statt die Gefangenen bei Vergehen oder Fluchtversuchen auszupeitschen, unterwarf man sie von nun an der stillen Strafe. Man ging davon aus, dass körperliche Züchtigung die Häftlinge nur stärken, psychische sie dagegen schwächen würde. Zur Isolationshaft gehörte, dass die Häftlinge in winzige Einzelzellen gesperrt wurden. Sie hatten keinen Kontakt untereinander und durften ihre Zellen nur für eine Stunde am Tag mit Kapuzen bedeckt verlassen. Aber noch wichtiger war, sie durften nicht sprechen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit musste absolute Stille herrschen. Totale Isolation. Die Wächter sprachen die Sträflinge nicht einmal mit ihren Namen an, sondern mit ihrer Zellennummer, erzählt Liz Latrobe.
4 to 12 months in that system would subdue the most hardened criminal.
Nach 4 bis 12 Monaten hatte man auch die härtesten Kerle unterworfen, gebrochen. Wenn sich die Tür hinter dir schloss, war es stockfinster. Es gab kein Tageslicht. Die Wände waren so dick, dass man die Schreie nicht hören konnte. Bis zu 30 Tage war man in dieser Zelle und musste bei Wasser und Brot überleben. Das war kein schöner Ort.
Die Sträflinge in Port Arthur sollten durch Bibelstudium und innere Einkehr Einsicht in ihre Taten gewinnen, um bessere Menschen zu werden. Sie sollten Reue zeigen und Buße tun. Jochen Bung.
Das ist natürlich dann auch in der Resozialisierungsphilosophie aufgeladen worden mit der Vorstellung, dass eben dann in dieser stillen Zeit das moralische Gewissen in den Gefangenen sich regt und eben dann sozusagen in dieser Hinsicht auch innerpsychisch der Resozialisierungsprozess auch in Gang kommt. Ja. Man muss differenzieren. Es ist eher unwahrscheinlich anzunehmen, ja. Also dass das Alleinsein mit sich in einer Zelle nun besonders zu Gedanken motiviert oder zu Selbstbeobachtungen motiviert, die dann in besonderer Weise dazu angetan sind, dass man sagen würde, ja, dass hier bereitet sich diese Person wieder darauf vor, eine rechtstreue Bürgerin oder ein rechtstreuer Bürger zu sein.
Port Arthur gilt als sogenanntes Panoptikum. Das heißt ein Gefängnis, in dem mit wenig Personal von einem zentralen Punkt aus viele Menschen überwacht werden konnten. Es war ein Ort, an dem die Gefangenen in ständiger Ungewissheit darüber lebten, ob sie gerade beobachtet wurden, was sie dazu zwang, sich den autoritären Regeln zu unterwerfen.
Das panoptische Gefängnissystem hatte einen großen Vorteil für die Regierung. Man brauchte weniger Wachen, um die Insassen zu bewachen, was die Kosten senkte. Im Zentrum des Panoptikums hier in Port Arthur befindet sich eine zentrale Halle, von der sternförmig die Korridore mit den einzelnen Zellen abgehen. So können die Wärter von einem einzigen Punkt aus alle Flügel kontrollieren. Sehr ökonomisch.
Auch in Port Arthur gehörte zum Eingesperrtsein und zur psychischen Marter die Flucht. Da das Hochsicherheitsgefängnis wirtschaftlich rentabel sein musste, bedeutete jeder entflohene Gefangene einen finanziellen Verlust. Auch deshalb sollten Fluchtversuche um jeden Preis verhindert werden, erklärt Liz Latrobe.
The government actually thought escaping was one of the worst things they could do, and many of the convicts at Port Arthur were here because they were habitual escapees.
Für die Regierung gehörten Fluchtversuche zu den schlimmsten Vergehen, die ein Sträfling überhaupt begehen konnte. Viele Gefängnisinsassen in Port Arthur waren Gewohnheitsausbrecher, wie zum Beispiel Thomas Walker. Er verbrachte 14 Jahre seines Lebens hier in Port Arthur. Und in dieser Zeit hat er 22 Mal versucht, auszubrechen. Bei seinem letzten Versuch stahl er das kleine Walfangboot des Kommandanten. Walker war Seemann und kannte sich aus. Mit 7 anderen Männern fuhr er entlang der Küste Tasmaniens und erreichte den südlichen Teil von New South Wales. Eine unglaubliche Reise über das offene Meer und die Bassstraße, also die Meerenge, die Tasmanien vom australischen Festland trennt. Dort wurde Walker angeschossen und gefangen genommen. Walker starb an seinen Verletzungen. Sein 22. Fluchtversuch war somit sein letzter.
Port Arthur war eines der sichersten Gefängnisse seiner Zeit, erklärt Liz Latrobe. Der Grund? Die isolierte Lage am Ende einer Halbinsel, umgeben von der Tasmanischen See.
Der Zugang ist nur bei Eagle Hawk's Neck möglich. Über die Breite dieser schmalen Landbrücke wurde ein Zaun gezogen. Außerdem waren Hunde an Pfählen angebunden, die sofort anschlugen, wenn ein Häftling zu fliehen versuchte.
Eine Stahlplastik zeigt noch heute einen wild bellenden Bullmastiff, angekettet vor seiner Hütte.
Die exponierte Lage am rauen tasmanischen Meer tat ein Übriges. Kaum einer der Gefangenen konnte schwimmen. Das Wasser war kalt, es gab Haie. Und man hatte Geschichten von gefährlichen Wasserwesen in Umlauf gebracht, um die Fluchtversuche über das offene Meer im Keim zu ersticken.
Sobald ein Sträfling entkam, wurde das Militär in Alarmbereitschaft versetzt. Seine Aufgabe war es, die Flüchtigen sofort wieder einzufangen. Es war allgemein bekannt, dass die Soldaten diese Jagd genossen. Tag aus, Tag ein Gefangene zu bewachen, ist ziemlich langweilig. Betrachtet man die Militärgeschichte Großbritanniens, so fällt vor allem eins auf. Die Soldaten wollten keine Strafgefangenen bewachen, sondern hofften auf Ruhm und Reichtum auf dem Schlachtfeld. Deshalb versprach die Jagd Abwechslung, egal ob es sich um Tiere oder entflohene Sträflinge handelte.
Die Wachmannschaften bestanden hauptsächlich aus Veteranen der britischen Armee, die mit den Sträflingen nach Port Arthur kamen. Die meisten von ihnen blieben nach ihrer Dienstzeit in Australien und begannen danach ein Leben als Siedler.
Was geschah mit den verurteilten Häftlingen? Zu Spitzenzeiten lebten bis zu 1200 Gefangene in Port Arthur. Zwischen 1830 und 1853 waren es rund 12.500 Häftlinge. 1853 wurden die Sträflingstransporte eingestellt und keine neuen Gefangenen mehr nach Tasmanien gebracht. 1877 schließlich wurde das Gefängnis geschlossen.
Die meisten Häftlinge starben vor ihrer Entlassung und wurden auf der nahegelegenen Insel der Toten begraben. Diejenigen, die ihre Haftzeit überlebten, wurden zu Siedlern. Die britischen Soldaten, Wächter und ihre Familien erhielten einen Grabstein mit ihrem Namen. Die Deportierten nicht. Ihre sterblichen Überreste wurden namenlos in der Erde verscharrt. Nach christlicher Vorstellung landeten sie ohnehin in der Hölle. Es waren die Sträflinge, die mit ihrer Arbeit die gesamte Infrastruktur Tasmaniens schufen. Straßen, Brücken, Häfen, Leuchttürme, Schulen und Krankenhäuser.
Viele der heutigen Tassies, wie sich die Einwohner Tasmaniens selbstbewusst nennen, sehen sich in der Welt verwurzelt. Denn die Verbannten des britischen Empire kamen aus England, Irland, Schottland, aber auch aus Indien, Kanada und der Karibik. Auch ihre Familie führe Convicts im Stammbaum, erzählt Liz Latrobe am Ende der Führung. Weil die Strafgefangenen Tasmanien zu dem gemacht haben, was die Insel heute ist, grolle sie nicht ihren Ahnen. Im Gegenteil. Wie viele Tassies ist sie stolz darauf, von Häftlingen abzustammen. Diese waren vor allem billige Arbeitskräfte für die britischen Kolonialherren, die es schwer hatten, sich in der unwirtlichen Gegend eine Existenz aufzubauen. Und dabei wird an Orten wie Port Arthur deutlich, dass Australien als Nation auch durch die Arbeit der Convicts entstanden ist.
Michael Marek über Port Arthur, die berüchtigte Strafanstalt auf Tasmanien. Wenn Sie noch mehr über die Geschichte des Strafvollzugs oder dramatische historische Kriminalfälle hören wollen, empfehlen wir Ihnen die Staffel Verbrechen früher im Podcast Alles Geschichte. Zu finden in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.